Die heutige Wissenschaftsecke beschäftigt sich einmal mehr mit dem Thema Klima. Das ist ja fast schon unvermeidlich. Denn in den letzten Wochen sind mehrere Meldungen über den Ticker gekommen, die aufhorchen ließen. So las man Ende September die Meldung, dass in einem neuen Bericht des Planetary Boundaries Science Lab am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung gezeigt worden sei, dass mittlerweile 7 von 9 kritischen Belastungsgrenzen des Erdsystems insgesamt überschritten seien, sich also nicht mehr in einem sicheren Zustand befänden. Über diese Meldung hatte ich schon berichtet. Und zu diesen 9 Belastungsbereichen gehört unter anderem auch das Klima, dessen Belastungsgrenzen auch nach dieser Mitteilung jedenfalls schon weit überschritten sind. Nur rund eine Woche später kam die Meldung, dass eine internationale Studie zum Befund gekommen sei, die 4 wichtigsten miteinander verbundenen Teile des Klimasystems der Erde hätten an Stabilität verloren. Das mag man vielleicht nur als eine Bestätigung einer ohnehin schon bekannten Entwicklung ansehen. Dieser Befund hat aber deswegen einen anderen Stellenwert, weil er nicht das Ergebnis einer Modellrechnung ist, sondern aufgrund von Beobachtungsdaten zustande gekommen ist. Der Erstautor der Studie, Professor Dr. Niklas Börs von der Technischen Universität München, sagt dazu, ich zitiere, wir haben jetzt überzeugende, beobachtungsbasierte Belege dafür, dass mehrere miteinander verbundene Teile des Erdsystems sich destabilisieren. Zitat Ende. Und Professor Dr. Tim Lenten von der Universität in Exeter hat das ergänzt mit den Worten, das bedeutet, dass diese Systeme sich kritischen Schwellenwerten nähern könnten, deren Überschreiten abrupte und irreversible Veränderungen mit schwerwiegenden Folgen auslösen könnte. Zitat Ende. Den Forschenden ist es in ihrer Studie gelungen, die Warnsignale für eine Destabilisierung des grönländischen Eisschildes, der atlantischen Umweltzirkulation, des Amazonas-Regenwalds und des südamerikanischen Monsunsystems aufzuzeigen. Diese Systeme interagieren über die Ozeane und die Atmosphäre hinweg miteinander, was zu Wechselwirkungen und Rückkopplung führen kann. Damit destabilisieren sie sich im schlimmsten Fall und verstärken die negativen Folgen für das globale Klimasystem. Gleichzeitig könnten diese Effekte echte Warnsignale überdecken und Kipppunkte noch schwerer vorhersehbar machen. Während aktuelle Klimamodelle diese komplexen Dynamiken noch nicht zuverlässig simulieren können, bieten empirische Daten eine wichtige Möglichkeit, bereits stattfindende Veränderungen zu beobachten. Um Anzeichen der Destabilisierung zu identifizieren und zu verfolgen, entwickelten die Forschenden eine mathematische Methode, die analysiert, wie Systeme sich von Störungen erholen. Die Anwendung dieser Methode auf empirische Daten zeigt den fortschreitenden Stabilitätsverlust in wichtigen Komponenten des Erdsystems. Professor Börs hebt die Bedeutung dieser Studie zur Vermeidung von Missverständnissen denn auch wie folgt hervor. Ich zitiere ihn noch einmal. Auch wenn die genauen Schwellenwerte der Kipppunkte weiterhin sehr unsicher sind, deutet die Evidenz klar auf ein zunehmendes Risiko hin, je weiter die Temperaturen steigen. Mit jedem 1/10 Grad zusätzlicher Erwärmung wächst die Wahrscheinlichkeit, einen Kipppunkt zu überschreiten. Das allein sollte ein starkes Argument für sofortige und entschlossene Reduktionen der Treibhausgasemissionen sein. Zitat Ende. Wegen dieser bisher von vielen Studien belegten Entwicklung haben Ende September zum Abschluss des Extremwetterkongresses gemeinsam die Deutsche Physikalische Gesellschaft, DPG, und die Deutsche Meteorologische Gesellschaft, DMG, einen Klimaaufruf verfasst. Die Fachgesellschaften kommen darin zur Bewertung, die Beobachtungslage zeige, dass sich die Klimaentwicklung erheblich beschleunigt hat, sowohl in der Atmosphäre wie auch den Ozeanen. Sie weisen deshalb darauf hin, dass eine globale Erwärmung um 3 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau bereits um 2050 nicht ausgeschlossen werden kann. Folglich könnte die zusätzliche Erwärmung in den nächsten 25 Jahren möglicherweise genauso stark ausfallen wie die in den vergangenen 150 Jahren. Vor diesem Hintergrund mahnen die Fachgesellschaften erhebliche Versäumnisse beim Klimaschutz und gleichzeitig ein deutlich höheres Maß an Maßnahmen an. Trotz der sich beschleunigenden globalen Erwärmung hätten die globale Gemeinschaft und auch Deutschland bislang nur unzureichend auf die damit verbundenen Gefahren reagiert. Und der Bedrohungslage infolge der Erhitzung werden bisher zu wenig präventive Maßnahmen entgegengesetzt. Daher wenden sich DPG und DMG mit ihrem Aufruf gemeinsam an die Politik und fordern dazu auf, unverzüglich ein sehr viel wirksameres Programm zur Eindämmung von menschengemachten Klimaänderungen voranzutreiben und die hierfür notwendigen Maßnahmen nicht weiter in die Zukunft zu verschieben. Aus Sicht der beiden Gesellschaften ist es dringend notwendig, Klimaschutz und Klimaanpassung gleichzeitig zu betreiben, da ein Teil der weiteren globalen Erwärmung auch bei intensivsten Schutzmaßnahmen nicht mehr zu verhindern ist und andererseits die Möglichkeiten der Anpassung begrenzt sind. Die Forschenden weisen darauf hin, dass es physikalisch betrachtet kein Restbudget an Kohlenstoffdioxid mehr gibt. Bemerkenswert ist dieser Aufruf nicht nur wegen der Dringlichkeit der Formulierungen, sondern vor allem wegen der historischen Dimension. Frank Böttcher, Vorsitzender der DMG, verweist auf einen gemeinsamen Aufruf von DMG und DPG aus dem Jahre 1987 mit folgenden Worten, ich zitiere: Die in dem neuen Papier skizzierten Entwicklungsmöglichkeiten können eigentlich nicht überraschen. Bereits 1987 haben wir in einem gemeinsamen Papier vor einer weltweit drohenden Klimaänderung durch den Menschen in dieser Dimension gewarnt. Zitat Ende. Im Text des Klimastatements aus dem Jahre 1987 hieß es, ich zitiere das, es besteht der begründete Verdacht, dass schon innerhalb der nächsten 100 Jahre die mittlere Temperatur um etwa 3 bis 9 Grad ansteigen wird, wenn die bisher beobachtete Zuwachsrate in etwa konstant und die Verzögerung durch die hohe Wärmekapazität des Ozeans gering bleibt. Zitat Ende. Bis 2050 werden von den damals genannten 100 Jahren 63 vergangen sein. Die heutige Einschätzung der Fachgesellschaften zeige die Konstanz unserer heutigen Aussagen gegenüber 1987 und unterstreicht die Verlässlichkeit wissenschaftlich abgesicherter Aussagen. Auch der Schlussbewertung von 1987 schließen sich die Gesellschaften weiterhin an. Und die lautet wie folgt: Die Klimaveränderungen sind eine der größten Gefahren für die Menschheit. Und dass all das mit sehr konkreten Gefahren auch für Deutschland verbunden sei, wird noch einmal hervorgehoben. Eine 3-Grad-Welt würde für Deutschland eine erhebliche Zunahme an Extremwetterereignissen bedeuten, vor allen Dingen was Hitze, Starkregen und Dürre angeht. Heiße Sommertage können gegenüber der vorindustriellen Zeit um 10 Grad wärmer ausfallen und damit zu einer erheblich größeren Gesundheitsbelastung werden. Der Deutsche Wetterdienst zeigte in seinem erst kurz vorher veröffentlichten Faktenpapier zur Entwicklung des Extremwetters in Deutschland, wie sich der Klimawandel in Deutschland in den letzten Jahrzehnten beschleunigt hat und wie er stärker abläuft als bisher. Professor Dr. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung macht deutlich, ich zitiere sie, ohne wirksamen Klimaschutz drohen massive Wohlstandsverluste. Küstenregionen und Städte wären zunehmend vom Hochwasser bedroht, Ernten würden deutlich häufiger ausfallen und Hitzewellen würden die Gesundheit der Bevölkerung massiv beeinträchtigen. In Deutschland könnten die Klimaschäden bis 2050 auf bis zu 900 Milliarden Euro steigen. Weltweit sind bis Mitte der 2040er Jahre Einkommenseinbußen von rund 20% projiziert. Gleichzeitig erfordert die Klimaanpassung jährlich Milliardeninvestitionen. Klimaschutz dagegen ist ein ökonomischer Gewinn. Jeder investierte Euro bringt 1,8 bis 4,8 Euro zurück, vor allem, weil enorme Schäden verhindert werden. Zitat Ende. Weitere Informationen, der Aufruf in voller Länge sowie wissenschaftliche Hintergründe findet man unter klimaaufruf.dpg-physik.de. Ja, bei den Gesellschaften handelt es sich um Fachgesellschaften. Aber neben ihrem Sachverstand bringen sie durchaus auch nennenswerte Mitgliederzahlen. Die DPG zum Beispiel ist die älteste nationale und mit mehr als 50.000 Mitgliedern auch die mitgliederstärkste physikalische Fachgesellschaft der Welt. Noch ein Blick auf die Folgen des Klimawandels, die in Forschungen natürlich auch intensiv betrachtet werden. Da habe ich mir allein im September insgesamt 6 herausgegriffen, über deren Ergebnisse ich allerdings nur stichwortartig berichten möchte. Das Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel hat in verschiedenen Szenarien ermittelt, was der Klimawandel für das Mittelmeer bedeutet. Zu den Ergebnissen zitiere ich hier einen der beteiligten Forschenden mit folgenden Worten: Wir haben festgestellt, dass die Ökosysteme im Mittelmeerraum sehr unterschiedlich auf klimabedingte Belastungen reagieren. Einige sind widerstandsfähiger als andere, aber keines ist unverwundbar. Das hat Meriem Moitahid gesagt und weiter: Nur durch strenge Klimaschutzmaßnahmen können die Risiken auf einem Niveau gehalten werden, an das sich die Ökosysteme noch anpassen können. Durch die Studie konnten wir sichtbar machen, dass schon ein vergleichsweise geringer Temperaturanstieg und weitere klimawandelbedingten Stressfaktoren deutliche Auswirkungen haben. Jetzt ist es an der Zeit, dass aus Wissen handeln wird. Das sagte Abed El Rahman Hassoun. Das zweite, die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, hat durch Kombination von Satellitenbildern mit einer neuartigen genetischen Analyse entschlüsselt, wie europäische Buchenwälder auf den Klimawandel reagieren. Bislang war es schwierig, die beiden Hauptfaktoren zu unterscheiden, die die saisonale Uhr eines Baumes steuern. Erstens die direkten Umwelteinflüsse wie Temperatur und die genetische Veranlagung des Baumes. Durch die Kombination von Umweltdaten mit den identifizierten genetischen Informationen konnte das Team nun prognostizieren, wie verschiedene Buchenpopulationen auf zukünftige Klimaszenarien reagieren werden. Professor Pfenninger vom Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum in Frankfurt sagte dazu, ich zitiere: Dieses präzise Vorhersagemodell ist ein Meilenstein für die Waldbewirtschaftung und den Naturschutz. Unsere Studie macht deutlich, die europäische Buche kann sich gut an veränderte Bedingungen anpassen, wenn bei der Waldbewirtschaftung die genetische Vielfalt erhalten und eine natürliche Selektion ermöglicht wird. Zitat Ende. Die dritte Meldung stammt von der Technischen Universität München. Sie ist der Frage nachgegangen, was der Klimawandel Europas Waldwirtschaft insgesamt kosten kann. Die Studie zeigt, dass die Erderwärmung verschiedene und teils gegenteilige Effekte hat. Zitat: Mit fortschreitendem Klimawandel wird es immer häufiger zu großen Störungen kommen und die Kosten für die Waldbesitzenden werden steigen. Das sagt Rupert Seidel, Professor für Ökosystemdynamik und Waldmanagement an der Technischen Universität München. Und weiter: Während diese im Referenzzeitraum 1981 bis 2005 in Europa noch bei 115 Milliarden Euro lagen, steigen sie in allen von uns berechneten Szenarien deutlich an und könnten bei 4,8 Grad Erwärmung sogar um die 247 Milliarden Euro betragen. Zitat Ende. Gleichzeitig könnten längere Wachstumsperioden, höhere Temperaturen und die CO2-Konzentration in der Atmosphäre in einigen Regionen Europas zu beschleunigtem Baumwachstum führen. Das Holz gelangt dort schneller auf den Markt. Daraus ergeben sich bei den gesamteuropäischen Betrachtungen nicht nur höhere Kosten durch Störungen, sondern auch höhere Einnahmen. Diese Gewinne verteilen sich aber nicht gleichmäßig über Europa, da sich die Störungshäufigkeit und klimatische Bedingungen innerhalb des Kontinents stark unterscheiden. Viertens. Die Universität Passau hat untersucht, welchen Druck der Klimawandel auf die Pflanzenvielfalt in den afrikanischen Bergen ausübt. Die hierbei erstellten Prognosen deuten darauf hin, dass für fast die Hälfte der Pflanzenarten die geeigneten Lebensräume schrumpfen werden, selbst wenn die globale Erwärmung bis 2100 unter 2 Grad Celsius gehalten wird. Unter Hochemissionsszenarien werden sogar etwa 3/4 der Pflanzenarten betroffen sein. Arten, die in höheren Lagen vorkommen, sogar noch mehr. Grundsätzlich kommen Bäume und Sträucher besser mit den neuen Voraussetzungen zurecht als Kräuter und Farne. Für einige Baumarten jedoch wird prognostiziert, dass sie unter den Szenarien mit hohen Emissionen mehr als 90% ihres geeigneten Lebensraums verlieren und sich das Aussterberisiko entsprechend erhöht. Für Pflanzenarten, die in höheren Lagen oder in geografisch isolierten Gebirgszügen vorkommen, ist die Lage besonders schwierig, da sie praktisch keine Ausweichgebiete nach oben zur Verfügung haben. Diese Studie zeigt, dass über alle Emissionsszenarien hinweg der Verlust an Artenreichtum in den Bergen in Madagaskar und im ostafrikanischen Hochland am höchsten ist. Auch die südafrikanischen Gebirgszüge werden stark betroffen sein. Fünftens. Die Universität Duisburg-Essen hat dagegen untersucht, wie sich die Zusammensetzung von Fischgemeinschaften in Flüssen und Bächen der USA schon in den vergangenen 3 Jahrzehnten verändert hat. Das Ergebnis? Massiv. In Flüssen mit einer Durchschnittstemperatur von unter 15 Grad Celsius ist die Zahl der Fische um mehr als die Hälfte geschrumpft. Die Artenvielfalt um rund ein Drittel. Gleichzeitig beobachten die Forschenden, dass größere Arten wie Forellenbarsche und Kanalwälse, die zum Angeln und Fischen eingesetzt werden, kleinere Arten in den kalten Flüssen verdrängen. In Flüssen mit Wassertemperaturen über 24 Grad zeichnet sich ein anderes Bild ab. In den warmen Gewässern steigt sowohl die Zahl der Fische als auch die Artenvielfalt, vor allem robuste Arten, legen dann zu. Doch dieser Zuwachs darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Artenvielfalt insgesamt leidet. Eingeschleppte Fischarten und steigende Temperaturen wirken hier zusammen und verschärfen den Verlust der Biodiversität. Und schließlich sechstens, eine Studie des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde ist zum Ergebnis gekommen, dass der Klimawandel die Ausbreitung von Vibrionen fördert. Als Vibrionen bezeichnet man alle Bakterien der Gattung Vibrio. Sie treten im offenen Meer auf und kommen auch in Küsten, Brack- und Süßgewässern sowie in Gewässersedimenten vor. Man kennt gut 150 verschiedene Arten, von denen etwa 10% pathogen sind und Infektionen bei Menschen, Fischen oder Muscheln verursachen. Zu diesen zählt auch Vibrio vulnificus, der allein durch Wasserkontakt im schlimmsten Fall bis zu einer Sepsis mit tödlichem Ausgang führen kann. Diese Vibrionen kommen also schon heute vor. Menschen kommen regelmäßig mit den Erregern in Kontakt. Es kann beim Baden schon über kleinste Wunden in den Körper eindringen und auch über kontaminierte Meeresfrüchte Infektionen auslösen. In der Regel verhindert die körpereigene Immunabwehr jedoch eine ernsthafte Erkrankung. Aber Ältere und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind besonders gefährdet. Bleibt eine sich ausbreitende Infektion unbehandelt, verläuft sie oft rapide und schwer. Bis zu 50% der Erkrankten sterben. Ein Zehntel kann nur durch Amputation gerettet werden. Rechtzeitig erkannt, ist die Erkrankung jedoch gut mit Antibiotika behandelbar. Was nun die steigenden Temperaturen anlangt, dadurch erhöht sich die Konzentration dieser Bakterien im Wasser und mithin das Infektionsrisiko für den Menschen, die Fische und andere Tiere im Wasser.